Ja, ich wollte euch heute mal durch Matthäus 2 geleiten. Ich denke, ich werde das nicht alles vorlesen, weil ich das auch erzählen werde. Dann sozusagen in eigenen Worten. Nicht? Und geht um die Weisen aus dem Morgenland, die Flucht nach Ägypten und ja, was da alles dazu gehört. Zunächst einmal möchte ich einige Personen vorstellen. Das erstmal Herodes. Er trägt auch den Namen der Große. Nicht so Friedrich der Große und so weiter und so fort. Schon sein Vater Antipater war Verbündeter der Römer und galt als sehr geschickter Diplomat. Er sorgte auf verschiedenste Art und Weise im Vorderen Orient für Ruhe. Und sein Sohn Herodes tat es ihm gleich, allerdings mit eiserner Hand. Sorgte er für Frieden in Palästina. Wenn es auch nur so danach aussah, dass es einen Aufstand geben könnte, das wurde erstickt. Er ließ auch alle umbringen, die auch nur irgendwie einen Anspruch auf den Thron geltend machen konnten. Es gab ja die Makkabäer, weiß nicht, ob das dem einen oder anderen etwas sagt, die waren eine Zeit lang Könige in Juda gewesen, alle ausgerottet. Er machte auch vor seiner Familie keinen Halt. Eine Ehefrau, drei Söhne, eine Schwiegermutter, ein Schwager und ein Onkel wurden umgebracht durch ihn von ihm. Also 7 Familienmitglieder. Kaiser Augustus sagte einmal, es ist besser und sicherer, ein Schwein des Herodes zu sein als sein Sohn. Denn als unreines Tier sei man ja vor dem geschlachtet werden sicher. Bösartig, ne? Dann kam noch dazu, Herodes selbst war wie sein Vater kein Jude, sondern Edomiter, Idumäer, wie es dann damals hieß. Das macht ihn auch nicht so unbedingt beliebt. Aber er war konvertierter Jude. Und durch Heirat mit jüdischen Frauen sucht er seine Herrschaft zu festigen. Es sind 10 Frauen überliefert. Eine davon war sogar eine Tochter eines Hohepriesters, die damals auch ja sehr, sehr einflussreich waren. Damit würden seine Kinder ja, nicht, als Kinder jüdischer Frauen, dann ja auch richtig jüdisch sein. Nicht? Denn jemand, der von einer jüdischen Frau geboren ist, ist Jude. Und zur Zeit der Geburt Jesu war Herodes alt und krank, war zig Jahre an der Regierung, weswegen er schon auch als der Große galt, dass er sich so lange da hat halten können. Und die Frage um seine Nachfolge schwelte immer noch vor sich hin. Kann man sich auch vorstellen. So, das ist Herodes. Dann möchte ich noch die heiligen 3 Könige vorstellen. Alle 3 Attribute, 3 heilig König, sind fragwürdig. Das Evangelium nach Matthäus gibt nur Folgendes her. Es waren gelehrte, hochgestellte Leute, die aus der Hochburg der Sterndeutung Babylon kamen. Und sie haben 3 Geschenke mit sich gebracht. Mehr steht da nicht. 400 Jahre später kam die Legende auf, in Deutung dieser 3 edlen, wertvollen Geschenke, dass es 3 Könige gewesen sein müssen. 700 Jahre später kamen für sie die Namen Kaspar, Melchi und Balthasar auf. Eine sehr späte Namensgebung. Und seit dem 12. Jahrhundert liegen ihre sterblichen Überreste im Kölner Dom. Wie sind sie da hingekommen? Naja, Kaiser Barbarossa hat ja ein bisschen Auseinandersetzung gehabt in Norditalien und dabei wurde so als Nebeneffekt Mailand erobert und da hat er dann die Reliquien, die dort lagen, nach Köln mitgenommen. Denn solche Reliquien, Heilige 3 Könige, das war ja hochattraktiv. Pilgerzüge und alles Mögliche. Ne? Es ist auch so, dass das Wappen von Köln nach wie vor oben 3 Kronen trägt. Für die heiligen 3 Könige, die im Kölner Dom liegen. Naja. Ja. Ich weiß nicht, können Sie sich noch an Sophie erinnern? Nicht die kalte Sophie, sondern Sophie. 11.08.1999. Das war die totale Sonnenfinsternis. in Deutschland. Das war ein großer Rummel, ne? Für babylonische Weise und Astrologen waren Finsternisse täglich Brot, nichts Besonderes. Alles, das ist alles vorherberechenbar, genau vorhersagbar. Die Zyklen der Finsternisse sind genau bekannt, auch von Sonne und Mond, und konnten genau sagen, ja, an dem und dem Tag, da wird es eine Mondfinsternis geben. An dem und dem Tag wird es eine Sonnenfinsternis geben, die wird partiell sein oder wie auch immer. Das ist alles gut bekannt. Aber wie ich schon erzählte, was sich im Jahr 7 vor Christus anbahnte, war für Experten ein riesiges Ereignis. Größte Konjunktion. Und das passt auch noch ins Zeitgeschehen. Jackpot. Drei Objekte, Jupiter, Saturn, Sternbild, Fische. Dreimal kommen sie zusammen. Na, die Dreizahl musste sich dann natürlich auch in der Dreizahl der Geschenke widerspiegeln. Denn Zahlenmystiker waren sie sowieso alle. Kommt also alles zusammen. Dann kommt ja auch noch etwas. Herodes dürfte den Weisen aus dem Morgenlande gut bekannt gewesen sein. Denn im Vorderen Orient war er eine große Nummer. Eine einflussreiche, reiche Nummer. Und die Turbulenzen um seine Nachfolge, seine Unzufriedenheit mit den aktuellen Thronanwärtern war allgemein geläufig. Da würde doch die Nachricht, dass der richtige, wahre Nachfolger von Herodes gerade jetzt geboren wurde, doch sehr wohlwollend aufgenommen werden. Und dann trägt sie auch noch das edle Siegel der astrologischen Wahrheit. Und das wird auch noch mit königlichen Geschenken umschmeichelt. Denn als Weise aus dem Morgenland weiß man ja, was sich gehört. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen Ruhm und Anerkennung und das ein oder andere mehr einheimsen, wenn man dann an den jüdischen Königshof kommt. Aber ja, ist bekannt, oh Schreck, dem Herodes ist in letzter Zeit kein Kind geboren worden. Und jetzt grenzt die ganze Geschichte, ja, das ist ein Nachfolger, großer bedeutender König wird er sein, ja, das ist ja fast schon Hochverrat. Und ja, der jüdische Hof, das war auch ein ziemliches Schlangennest. Das haben die Weisen gemerkt. Denn natürlich kamen dann die Schriftgelehrten dazu, also die jüdischen Weisen. Und die haben dem König nochmal so richtig genüsslich eingerieben, was in Micha 5,1 steht. Du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keinesfalls die Kleinste unter den Städten in Judäa. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk weiden soll. In anderen Worten, lieber Herodes, deiner Dynastie droht noch von ganz anderer Seite Schwierigkeiten. Denn ein Erbe aus dem Hause David hat einen sogar göttlich verbürgten Anspruch auf das Königtum. Und damit, hintenrum, stellen sie sein Königtum und seine Berechtigung, überhaupt ein legitimer König von Juda zu sein, in Frage. Da werden sich die Schriftgelehrten richtig drüber gefreut haben. So richtig schön Öl ins Feuer gießen. Aber interessanterweise dachten sie selbst nicht im Traum daran, sich selbst nach Bethlehem zu begeben. Und nachzugucken, was da ist. Für sie war einfach dieses, oh, da gibt es so einen oder können es einen geben. Das war ein geschickter Schachzug im Game of Thrones. Nicht? Im Spiel um die Macht, im Spiel um die Throne. Ja, Herodes aber, dem war es todernst. Denn er war gewohnt, wie man das heute nennt, proaktiv zu handeln. Also heraufziehende mögliche Probleme früh zu erkennen und dann eben seine Art von Lösung zuzuführen. Darin lag ja auch genau der Erfolg seiner jahrzehntelangen Karriere. Und naja, die Weisen, das waren natürlich jetzt für ihn nützliche Idioten und ahnungslose Spürhunde für ihn. Und er musste ja sehen, dass er die Angelegenheit möglichst geräuschlos und verlustarm über die Bühne bringt. Und sollen sie doch jetzt erstmal froh sein, Jerusalem verlassen zu können? Abgerechnet würde dann später. Tja, wie wird es denen wohl gegangen sein, nicht? Wenn es tatsächlich drei Weise waren, dann werden sie wohl als die drei Fragezeichen von Jerusalem nach Bethlehem gegangen sein. Was war das denn jetzt hier am jüdischen Hof? Aus dem großen Kuh ist nichts geworden. Aber interessant ist ja, dass die Prophezeiung, die die jüdischen Weisen noch eingebracht haben, dass sie die nochmal in ihrer Überzeugung bestärkt haben. Da muss was Großes im Gang sein. Erst recht ein Grund, dran zu bleiben. Und so machen sie sich auf den Weg nach Jerusalem, von Jerusalem nach Bethlehem. Und dann ist es so, dass die Sterne sie praktisch direkt geleiteten von Jerusalem nach Bethlehem. Und das war wohl die vollständige Bestätigung für die Weisen, hier ist was Großes im Gange. Und sie finden auch mehr als einen königlichen Thronaspiranten, nämlich den, in dem alle Verheißungen und alle Hoffnungen der Menschen zusammenlaufen. Es ist auch so, auch gerade bei dieser Geschichte, dass Matthäus das einrahmt in Prophezeiungen, die wir im Alten Testament finden. Das ganze Evangelium von ihm ist von diesen Sachen umrahmt und durchwirkt. Und das macht er deswegen, um klarzustellen, in Jesus Christus ist die Erfüllung aller Verheißungen da. Jesus Christus, Jesus ist der Brennpunkt der Geschichte. In ihm ist das große Ja der Verheißungen Gottes zu den Menschen ausgesprochen. Das ist für Matthäus ganz eindeutig. Ja, und die Weisen ließen sich vom fehlenden Ambiente, kein Königshof, kein Protz, kein Prunk, lassen sich überhaupt nicht irritieren. Und man kann auch noch dazu sagen, wenn man sich die Geschichte anschaut, wird dort beschrieben, Maria, Josef und Jesus leben in einem Haus, nicht mehr in einem Stall. Matthäus beschreibt auch Jesus als Kind. Im Griechischen steht dort eben kleines Kind. Es steht dort nicht neugeborenes Baby. So steht es bei Lukas. Man kann also davon ausgehen, dass die Weisen deutlich später in Bethlehem eintrafen als die Hirten. Ist natürlich jetzt schlecht fürs Krippenspiel, nicht? Komet weg, Weise nicht da. Aber darauf kommt es auch nicht an. Ochs und Esel ist ja auch nochmal eine Geschichte. Ja, dass sie deutlich später in Bethlehem ankam, dafür spricht auch, dass Herodes ja alle Jungen bis zum Alter von 2 Jahren umbringen ließ. Dass das also schon etwas ist, was etwas weiter zurück lag. Aber eben, es ist so, wo der Dämon der Macht sich bedroht fühlt, schlägt er umso unerbittlicher zu. Und zwar mit dem einzigen Mittel, den die Macht kennt und das einzige Mittel, was der Macht zuverlässig erscheint. Ausübung von nackter, brutaler, rücksichtsloser Gewalt. Und da tut sich schon ein Gegensatzpaar auf. Auf der einen Seite der große Potentat, der Tod und Verderben bringt, und dort das hilfsbedürftige Kind, das Leben und Vergebung bringt. Aber eben 2 Träume weiter. Einmal Träume, die die Weisen haben, und ein Traum, den Josef hat, und der schlaue Schachzug von Herodes, ich schicke mal die Weisen vor, die kommen dann zurück, dann kann ich das alles schön abwickeln. Tja, da wird auch nichts aus dem Schachzug, der Betrüger wird betrogen. Im Schachspiel nennt man das, was Gott da macht, einen stillen Zug. Eine ganz unscheinbare Begegnung von vermeintlich unbedeutenden Figuren, nicht? Bauer G2 auf G3, und auf einmal sind die großmächtigen Pläne ins Leere gelaufen. Traumhaft. Aber an der Stelle will ich noch was einschieben, ist mir wichtig. Es ist hochinteressant, auf welchen Kanälen Gott so sendet und welcher Mittel er sich bedient. Er scheint da gar keine Grenzen zu kennen. Den einen gibt er Träume. Damit sind aber nicht alle Träume himmlischer Herkunft. Anderen schickt er eine Sternenkonstellation. Aber damit ist nicht gesagt, dass die Zukunft in den Sternen steht. Eine andere erhofft sich ein Wunder davon, das Gewand von Jesus zu berühren. Und es geschieht tatsächlich, sie wird geheilt. Aber damit ist nicht gesagt, dass Kleider oder Reliquien heilkräftig sind. Was passiert denn da? Nun, ich will es mal versuchen, so zu erklären. Wir bewegen uns, wie sollte es anders sein, in den Denkweisen und in den Vorstellungen, in denen wir groß geworden sind und die wir von anderen übernommen haben. Wir sind Kinder unserer Zeit und damit auch der aktuellen Vernunft und oft genug auch der aktuellen Unvernunft verhaftet, wenn nicht sogar drin gefangen. Wenn man so zurückschaut, welchen Blödsinn haben unsere Vorfahren verzapft und woran haben die geglaubt? Und das mit allerbestem Wissen und Gewissen. Und was werden erst unsere Nachfahren sagen, welchen Blödsinn wir geglaubt haben oder was wir getan haben? Damit haben wir ein Problem. Aber Gott ganz und gar nicht. Denn er nimmt uns in unserer Beschränkung und unserer Beschränktheit ernst, weil er uns liebt. Und so steckt hinter seinem Handeln eine ganz besondere Absicht. Er will sich in unserem Suchen finden lassen, wie ihn die Hirten gefunden haben, wie ihn die Weisen gefunden haben. Oft genug sind wir hinter ganz anderen Dingen her, die wir für wichtig halten. Um Goethe zu zitieren, nicht? Es irrt der Mensch, solange er strebt. Und gelegentlich findet man ja das, was man gar nicht gesucht hat. Auf der Suche nach den leckeren Keksen findet man den lang verlorenen Kellerschlüssel. Da hat man das Richtige an der falschen Stelle gesucht. Man kann aber auch das Falsche an der richtigen Stelle suchen. Janis Joplin, ne? Oh Lord, have mercy, give me a Mercedes-Benz. My friends all drive Porsche, I must make amends. Auf Deutsch heißt das so viel: Lieber Gott, schenk mir ein Mercedes-Benz. Alle meine Freunde fahren Porsche und ich muss da ja mithalten. Ist, glaube ich, ein Wunsch. Da ist, glaube ich, Jesus die falsche Adresse für. Und so kann man auch das Falsche an der falschen Stelle suchen und manchmal sucht man sogar das Richtige an der richtigen Stelle. Viele suchen bei Jesus Heilung und finden das Heil und den Heiland. Manche geben sich aber nur mit dem Gesundwerden zufrieden. Viele Naturforscher suchen, was die Welt im Innersten zusammenhält und nicht wenige davon finden dadurch zu Gott. Einige gehen gern in den Teen- und Jugendkreis, weil man da gern unter Gleichaltrigen ist. Vielleicht, weil die Leute da so nett sind oder das eine andere Mädchen oder Junge ganz nett ist und kommen dadurch zum Glauben. Finden, was man nicht gesucht hat. Eigentlich unverschämt, mit welchen eigenartigen Mitteln Gottes arbeitet, um uns zu erreichen. Das liegt am Erfindungsreichtum der Liebe Gottes. Er weiß, womit er uns kriegen kann. Aber dann gibt es auch Menschen wie Herodes oder wie der Pharao zur Zeit von Moses, die anscheinend gegenüber den Anreden Gottes komplett vernagelt sind. In der Bibel heißt das dann verstockt. Wir sollten selber mit solch einer aburteilenden Zuschreibung, ach, dies verstockt, da sind Hopfen und Malz verloren, sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Denn ein Saulus war auch völlig vernagelt und sehr selbstgewiss in seinen Ansichten, bis er eine dramatische Gottesbegegnung hatte. Und dadurch wurde er zum Paulus. Gott ist der Souverän seiner Schöpfung. Er kann eingreifen und er tut es auch. Und noch bevor überhaupt ein Herodes in Wut geraten konnte, wurde Josef gewarnt. Nach wie vor kann Gott Wunder tun und er macht es auch. Gott wird Mensch. Wie sehr Gott Mensch wird und damit anderen Menschen überhaupt erst und auch wie anderen Menschen auch den Widrigkeiten ausgesetzt ist, wird gleich zu Anfang deutlich. Er ist hilflos, als Baby und schon als kleines Kind auf der Flucht. Und seine Eltern müssen um ihn und auch für sich selbst ums Leben fürchten. Und Jesus sagt später auch einmal von sich, Matthäus 8,20, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen soll. Das zum Komfort und zu den Privilegien eines Gottessohns. Denn er stellt sich auf die Seite der Unterdrückten, der Untergebutterten und Dennoch weiß er sich in all dem von seinem Vater Gott bewahrt, weil er seinen Willen tut. Ja, dann fliehen sie nach Ägypten. Flucht nach Ägypten? Wieso Ägypten? Nun, in Alexandrien gab es eine sehr große und auch theologisch bedeutende jüdische Gemeinde. In ihr wurde zum Beispiel die Septuaginta geschrieben, die komplette Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische. Und man kann davon ausgehen, dass die Familie, die schon damals ja oft sehr, sehr weit verzweigt war, dass sie durchaus auch Verwandte hatten in Alexandrien. Und man darf sich auch die Leute in der damaligen Zeit nicht allzu sesshaft vorstellen. Gut, wenn man vom Ertrag seines eigenen Landes lebte, nicht von dem Stück Acker, was man hat und so, das ist das eine. Aber viele gingen einfach dorthin, wo man leben konnte, wo man überleben konnte. Und im Römischen Reich gab es durchaus Bewegungsfreiheit. Wir lesen davon ja auch in den Briefen, nicht, wer wo alles ist und wie die Leute unterwegs waren, einfach um zu leben. Nicht? Oder dann eben, nicht, wie der Lateiner sagt, ubi bene, ibi patria, nicht? Dort, wo es dir gut geht, da ist dein Heimatland. Und viele Juden waren ja auch unterwegs. Ja, wie ging es dann weiter? Die Weisen gingen auf einen anderen Weg zurück. Zu ihnen gibt es unterschiedlichste Legenden, aber es sind eben nur Legenden. Herodes ließ sogar wenige Wochen vor seinem eigenen Tod seinen ehrgeizigsten Sohn umbringen. Und dann wurde es nichts mit der Aufteilung, die geplant war, in 4 Gebiete. Rom degradierte das Gebiet zum Fürstentum. Das, ja, denkt man, ja gut, was heißt das? Ja, das heißt, dass die Steuereinnahmen nach oben gingen und nicht mehr zum König, weil es keinen König mehr gab. Die 3 Verbliebenen wurden Tetrarchen genannt. Finden wir auch den Begriff der Bibel wieder. Tetrarch heißt so wie 4 Fürst, aber eigentlich waren das Viertelfürsten. Denn das waren nur noch kleine Gebiete, in denen sie etwas zu sagen hatten. 2 von ihnen wurden wegen ihrer Unfähigkeit durch die Römer sehr schnell verbannt. Eine Generation später waren die Herodianer Geschichte. Und wenig später konnte Jesus dann ja wieder zurückkehren. Dem schlimmsten Finger von allem sollten sie dann auch noch ausweichen. Sie sind dann eben nicht ins jüdische Kernland zurückgekehrt, sondern eben nach Galiläa. Ja, was lernen wir daraus? Einerseits, Gott hält die Fäden in der Hand und er führt alles zu seinem Ziel. Dann, die Mächtigen dieser Welt gehen. Unser Herr kommt und ist jetzt schon gegenwärtig. Und eben, Gott lässt sich finden. Auf unterschiedlichste Weise kommt er uns entgegen. Zum Schluss möchte ich noch einen sehr schönen Spruch zitieren. Ich weiß nicht genau, wo ich den gelesen habe. Aber er stellt meiner Meinung nach sehr schön klar, wie großartig Gott uns in Jesus Christus beschenkt hat. Nämlich, ohne Ostern ist Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. Ja, in diesem Sinne, Amen.